Und damit sind wir jetzt in der zweiten Stunde angelangt im Lokalmagazin auf der 96,6 der Wüstenwelle, dem freien Radio für Tübingen, Rottenburg und nicht zuletzt Reutlingen. Da kommen nämlich heute unsere Gäste her aus der Tonne, Reutlingen. Tonne? Tonne? Nee, nicht so ein Ding, wo man Leute reinsteckt. So ein Ding mit so einem Tonnengewölbe. Das Theater in Reutlingen. Und das Theater in Reutlingen hat Harold and Maud neu inszeniert. Und ich begrüße hier ganz herzlich einmal die Karin Schulze.
Hallo.
Und Galina Freund.
Hallo.
Jetzt stellt euch mal selber vor, wer seid ihr?
Also ich bin Karin Schulze, ich bin Dramaturgin an der Tonne schon seit, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile. Ganz tolle, vielseitige Arbeit, wo man jede Produktion im Prinzip betreut und so drumherum alle möglichen Hintergründe recherchiert und auch den Spielplan mitgestalten kann. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Harold und Maud auch auf dem Programm steht.
Galina?
Ja, ich bin Galina Freund und Schauspielerin und jetzt, ich würde auch sagen, seit 5 Jahren Dauergast im Theater Reutling und in Harold und Maud in 5 Rollen zu sehen.
In 5 Rollen?
Ja.
Du meine Güte, das klingt nach einer ziemlichen Tour de Force.
Ja.
Wie viel seid ihr denn in dem Stück? Also wie groß ist das Ensemble und wie viele Rollen stemmt dieses Ensemble
also
für Harold und Maud?
Harold und Maud, die sind auch so weit ausgelastet, dass sie Harold und Maud spielen. Dann gibt es noch einen Pater, der gleichzeitig die Technik noch macht. Und das ist der Lukas Armbruster. Harold, Jan-Paul Werge. Maud ist Katrin Becker. Dann gibt es noch die Mutter von Harold und den Onkel von Harold, beide gespielt von Yvonne Lachmann. Und dann gibt es noch eine Psychiaterin und 3 Heiratsanwärterinnen und ein Hausmädchen. Doch, es ist ein Hausmädchen und die werden dann von mir gegeben.
Und wie kommt es, dass es mehrere Rollen von einer Person, dass mehrere Rollen von einer Person gespielt werden? Ich meine, es sei doch eigentlich mehr im Ensemble. Sind die anderen alle beschäftigt mit anderen Produktionen oder war das schon in der Idee drin?
Ich glaube, es ist beides. Also es ist einmal so, dass andere Stücke ja auch noch gespielt werden und die Schauspieler dann da drin sind. Es ist natürlich am Theater auch immer eine, sage ich mal, der Versuch, ein Ensemble auch knapp zu halten, einfach der Kulturetat ist nicht der größte. Und in diesem Stück geht das natürlich auch konzeptionell gut auf.
Und ich denke, für eine Schauspielerin ist das auch toll, dass sie wirklich so eine Vielseitigkeit innerhalb von einem Stück zeigen kann. Einfach so ganz verschiedene Rollen, die sich ganz stark unterscheiden. Und gleichzeitig hat es auch einen Witz, dass man, ja, dass praktisch alle Heiratskandidatinnen sozusagen, die Harold da vorgestellt werden, in aller Verschiedenheit, dass sie trotzdem von der gleichen Person gespielt werden. Also das find ich zum Beispiel sehr, sehr witzig dabei.
Wie war das für dich? Oder wie ist das für dich, Galina?
Ich mache das gerne. Ich mache das sehr gerne. Also das ist ein ganz bestimmter Reiz, den man da in den Proben dann hat, dadurch, dass es so viele Rollen sind, also dass man auch manchmal nicht mehr ganz genau weiß, wer bin ich. und dann diese Wechsel in der Geschwindigkeit. Also man hat eine sehr große Bandbreite, die man zeigen darf und kann dann in den vielen Rollen. Und dann die Challenge oder so, den Sport dann an dem Abend, das auch alles, also als die Rolle dann auch rauszugehen und das innerhalb weniger Minuten sozusagen umzuwandeln.
Du musst dich plötzlich schnell verwandeln.
Richtig.
Von einer in die andere.
Ja.
Aber wir sind jetzt eigentlich schon mitten reingesprungen. Was ich eigentlich fragen wollte, so für den Anfang, ja, muss ja immer so ein Anfang haben. Und der Anfang wäre eigentlich, wie kam es dazu? Zu Harold and Maud. Ich meine, als ich es kenne, habe ich gedacht, boah, das kenne ich gar nicht so, dass so ein Kultfilm, ja, vielleicht schon, aber macht man nicht so oft, so einen Kultfilm zu inszenieren? Wie kam es denn dazu?
Also die Idee entstand eigentlich, ich war vorher in einem anderen Theater und da wurde, das Stück haben wir auf dem Spielplan gesetzt und dann bin ich praktisch zur Tonne gekommen und habe das gar nicht mehr miterlebt, die Umsetzung dieses Stücks und ich wollte das unbedingt. Also ich finde es einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo ganz viel drin ist über das Leben, über, also mit einer Leichtigkeit, die einfach bezaubernd ist, über Tod, also solche Themen, die da angegangen werden und die aber auf eine ganz tolle Art behandelt werden, auch über Freundschaft, über Liebe, über Lebensziele auch. Und deswegen, es war keine große Überredungskunst, den Enrico Urbanek, unseren Intendanten, der hatte das auch schon im Hinterkopf und so haben wir uns eigentlich ganz schnell getroffen und haben gesagt, Mensch, das machen wir doch mal. Und ja, dann kann man so seine Träume wahr machen und dann wird es inszeniert, dann wird es auf den Spielplan gesetzt und dann kommt es raus. Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, eben gerade, was du schon sagst, mit dem Kultfilm im Hinterkopf sozusagen, sich anders anzunähern vom Theater. Also ist ja ganz klar, es geht die ganzen schnellen Schnitte und alles, was man so im Film hat und die Autofahrt und so, da muss man natürlich Übersetzungen finden, wie man das dann angeht. Und das ist aber eigentlich eine interessante Herausforderung beim Theater dann, wie man das dann löst und wie man damit umgeht. Und ja, und ich denke auch, dass alle, die den Film sehen und lieben, die sind auch nicht enttäuscht, wenn sie das Theater sehen, weil es einfach was anderes auch nochmal ist.
Man möchte ja nicht den Film nochmal sehen. Man möchte ja wirklich wissen, was haben denn die da jetzt damit gemacht?
Genau.
Das heißt, die Idee war eigentlich, kam von dir, der Anstoß, Karin.
Also ganz genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Also ich glaube, der Enrico Urbanek hatte den auch schon, das Stück auch schon irgendwie im Hinterkopf. Deswegen, also das, ja, man sitzt dann ja so zusammen und überlegt, was könnte man denn mal als nächstes so auch auf den Spielplan nehmen. Und dann ergibt sich das dann so. Jeder bringt so seine Ideen an, also so ganz genau kann man das nicht nachvollziehen. Also wir sind uns da, glaube ich, immer ziemlich, ziemlich einig oder liegen da auf einer Wellenlänge einfach auch.
Und diese Umsetzung, wer hat die bestritten, aus dem Film jetzt ein Stück zu machen?
Na, interessanterweise gibt es das Theaterstück an sich, das hat der Autor, der Colin Higgins, der hat das, das Drehbuch für den Film hat er als seine Abschlussarbeit eigentlich an der Filmhochschule geschrieben. Also es war eigentlich eine kürzere Arbeit, die er dann praktisch nochmal ausgeweitet hat für den ganzen Film. Und dann hat er gleichzeitig in der Zeit auch schon eine Theaterversion geschrieben. Wir haben uns dann aber auch nochmal den Film angeguckt und überlegt, welche Sachen wir da noch interessant, also wir haben so eine kleine Mischversion eigentlich hergestellt dann. Also es war ganz spannend, so die Textarbeit auch nochmal ins Englische reingeguckt, um zu schauen, wie ist das jetzt übersetzt oder kann man das nicht vielleicht doch noch mal anders oder haben die das wirklich so gemeint, wie das jetzt in dem Stück drin steht? Und genau, da hat sich dann natürlich auch, also erstmal die erste Version ist eben diese Textfassung, die sich dann so ergibt, wo man dann sagt, welche Szenen möchten wir auf jeden Fall, wo muss man was straffen, wo muss man was kürzen, will man irgendwie ein bisschen mehr Stoff noch haben eigentlich, als vorgesehen ist. Und dann ist natürlich die Arbeit auf den Proben, da kann jetzt die Galina dann mehr zu sagen, was einfach mit die Schauspielerinnen und Schauspieler da von sich auch noch mit einbringen in so eine Arbeit dann.
War das euch denn auch schnell klar, wen ihr für die Rollen nehmen wollt, oder?
Also das war relativ klar. Also der Harold, der ist einfach super, der passt einfach so die Idealbesetzung. Der Jan-Paul Werge, der hat bei uns schon öfter gearbeitet, eben hauptsächlich, wir kannten ihn erst als Musiker, aber er hat auch schon als Schauspieler bei uns gearbeitet. Und dann war das halt ganz toll, ihn dafür zu besetzen einfach, dass war einfach die Idealbesetzung und die Katrin Becker, die auch schon in anderen Produktionen bei uns mitgespielt hat, passt einfach auch super für Mord und die anderen natürlich auch. Das also hat sich eigentlich, ich finde, das ist eine ganz tolle Besetzung, die sich super erfüllt eigentlich, das, was man erwartet und trotzdem aber auch irgendwie ganz, ganz eigene Charaktere wieder für sich gefunden hat. Also das ist ja auch die Herausforderung, wenn man den Film im Hinterkopf hat, dass man dann sagt, wow, das sind ganz große Charaktere und was mache ich jetzt daraus? Und das finde ich halt toll, dass sie halt sehr viel Eigenes auch mit eingebracht haben und denen eine sehr persönliche Note gegeben haben. Und ich denke, auch so funktioniert es nur, weil man bringt ja nichts, irgendjemand anders nachzuspielen oder so. Also das wäre auch, glaube ich, für niemanden befriedigend dann.
Galina, in welchem Moment bist du da dazugekommen zu der Produktion? Wann hast du mitbekommen, dass es Harold und Maud geben wird? Kriegt ihr das immer schon gleich am Anfang mit oder? Wird es euch denn irgendwann so serviert oder wie läuft das in der Tonne?
Das ist ganz unterschiedlich, wie das läuft. Also dadurch, dass ich alle kenne und wusste man relativ schnell, dass diese Spielzeit Harold und Maud kommt. Und dann hat man irgendwann Gespräche, in welchen Produktionen man drin ist. Also ich bin ja jetzt hier nicht fest am Theater, sondern als Gast immer wieder da. Und dann unterhält man sich über unterschiedliche Stücke und dann, also zum Beispiel jetzt mit dem Enrico Urbanek und dann wird gefragt, ob man sich das vorstellen kann und ob man dazu Lust hat und wenn man dazu Lust hat und das hatte ich auf jeden Fall, dann ist man dabei.
Jetzt habe ich 12 Fragen gleichzeitig, wieder typisch. Du hast gesagt, ich bin nicht fest am Theater. Das heißt, es gibt, also ich, so viel ich das weiß, gibt es immer ein festes Ensemble und Leute, die dann so dazukommen.
Das ist in Reutlingen ein wenig anders, weil da ist, gibt es, ich würde fast sagen, es hat sich dazu entwickelt, dass es einen festen Pool von Schauspielern gibt, aus dem sozusagen die Stücke zusammengestellt werden und die dann gefragt werden und man hat dann immer Teilzeitspielverträge oder Stückverträge, je nachdem. Und
das heißt, dein Einkommen ist auch schwankend. Das ist immer je nachdem, für welche Stücke du engagiert wirst, dass du dann wieder...
Richtig, richtig.
Mhm. Ich denke, für Schauspieler ist das ganz spannend, auch dass sie in anderen Theatern arbeiten können, zwischendurch auch wieder andere Kollegen kennenlernen. Also es ist so eine Bereicherung für alle Seiten. Und für uns ist es natürlich als Theater... Also wir haben jetzt eben diesen Harold, der da absolut auf diese Rolle passt. Und wir haben die Maud, die absolut auf diese Rolle passt. Und die würden vielleicht in anderen Stücken jetzt ja nicht so passen dann oder so. Und dann ist natürlich der Vorteil, dass wir uns dann die einzelnen Kollegen praktisch dafür auch genau besetzen. Einfach sagen, oder wir machen jetzt als nächstes oder ein musikalisches Stück, wo man sagt, super, da ist der Jan-Paul Werge auch toll, weil er da die Musik machen kann und wo man sich dann so einbringen kann einfach. Also dass man wirklich konkret schaut, für welches Stück wer am besten geeignet ist auch.
Das heißt, du bist auch an anderen Theatern tätig, Galina?
Ja. Also das heißt, du pendelst
da denn auch, oder?
Ich habe meine Basis in Köln, also mittlerweile in Köln, und ja, dann
und
von
wo,
da aus
wo
geht man dann
du,
weiter.
Wenn du in Reutlingen arbeitest, hast du denn?
Da hat man das große Glück, dass Reutlingen 2 Theaterwohnungen hat, in die man dann reingehen kann.
Ich meine, das ist ja auch eine Frage, wenn man an verschiedenen Produktionen
Richtig.
Arbeitet, man muss ja unterkommen.
Das ist ganz toll.
So, jetzt ist die eine Frage beantwortet. Jetzt schieße ich noch schnell die nächste ab. Ja, du hast gesagt, du wolltest Harold und Maud. Ja, klar. Was bedeutet für dich Harold und Maud? Weshalb? Was hat dich an dem Stück interessiert? Oder mache ich da ein zu großes Fass jetzt auf?
Ach, da gibt's viele Gründe für. Es ist ein toller Film. Es hat mich, also dieses Stück hat mich auch schon lange begleitet. Ich habe in Leipzig gearbeitet. Dort gab es einen 84-jährigen Schauspieler, wunderbaren Schauspieler, mit dem ich mir überlegt hat, ob wir das nicht mal spielen wollen.
Andersrum?
Das hätte, jein. Also wir hätten wahrscheinlich ein ganz neues Stück draus machen müssen, weil wir hätten schon nicht den älteren Mann als Maud, sondern es wäre dann einfach auch...
Es muss ja. an die Geschlechterrollen auch ein bisschen angepasst werden.
Genau, so. Genau. Dazu ist es nie gekommen. Und dann bekommt man die Möglichkeit, es woanders zu spielen. Das ist ein sehr großer Reiz. Dann ist es ein Reiz, mit seinem Mann zusammenzuarbeiten und nicht räumlich getrennt zu sein und das in so einem Stück.
Das heißt, du bist verbandelt mit...
Harold.
Aha.
In diesen Berufen ist es oft so, dass man räumlich sehr weit voneinander getrennt ist. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, an einem tollen Theater ein tolles Stück zusammen zu spielen, stellen sich keine Fragen mehr.
Okay. Wer an den Film denkt, denkt natürlich sofort an die Musik. Aber bei euch ist es ja ganz anders, gell? Wurde mir schon gesagt.
Genau.
Wir wollen und das hat mit Harold zu tun.
Genau. Zum einen will man natürlich auch nicht irgendwie den Film kopieren und komplett das Gleiche servieren sozusagen, was man sich dann auf der DVD auch anhören könnte, sondern es ist halt eine Herausforderung oder ja für uns auch toll als Theatermenschen eigentlich was Neues zu finden und trotzdem so eine Stimmung da wiederzugeben. Und dann haben wir eben den Jan-Paul Werge dabei und das wäre dumm, seine Fähigkeiten da nicht zu nutzen. Der ist einfach ein toller Musiker und komponiert auch richtig schöne Musiken und Theatermusiken und was ich interessant finde, er hat zum Beispiel eine Version, wir beginnen mit was ganz Klassischem aus Bachs Matthäus Passion mit dem Erbarme dich, das ist wunderschön einfach. Und das hat er, aber dieses Motiv hat er genommen und hat es in ganz verschiedenen Versionen dann nochmal jazziger oder so. Und das finde ich sehr, sehr toll einfach, weil das ist ein tolles Motiv und damit so frei und locker umzugehen, das ist ganz toll. Und es passt natürlich dazu, weil Harold natürlich immer seine Selbstmorde inszeniert und da gehört natürlich auch die schöne Background-Musik dazu. Und insofern hat er sich da aus der Matthäus Passion eben was ausgesucht bei uns in dem Fall. Und ja, das finde ich ganz, ganz, ganz besonders einfach.
Kriegst du das denn immer so mit, wenn er komponiert?
Wenn wir gerade an einem Ort sind, dann bekomme ich das natürlich mit. Besonders bekomme ich dann auch mit, wenn er eine Idee bekommt, weil er dann ganz zappelig wird und anfängt auf allen möglichen Tischen rumzuklopfen und Rhythmen zu produzieren. Und hier war es so, dass ich seine Anfangsidee einmal mit der Matthäus-Passion und mit dem anderen Lied, also in Harold und Maud kommen nur zwei Lieder vor und das in ganz vielen Variationen, die er dann komponiert hat, das habe ich mitbekommen, ja.
Das war dann, als es schon klar war, jetzt sind wir beide engagiert. Seid ihr gleichzeitig da angesprochen worden oder wie war das? War das eine große Überraschung?
Wenn ich das jetzt noch wüsste, okay. da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil das ist jetzt schon ein Jahr her, würde ich sagen.
Das heißt, da hat er denn gleich angefangen zu komponieren für das Stück?
Nein, aber wenn man ganz bestimmte Arbeiten bekommt, dann arbeiten die unbewusst auch in einem. Und dann kam er irgendwann und wusste, welche Musik ihn sehr mit Harold und Maud verbindet. Und hat das wiederum dem Regisseur, dem Enrico Urbanek, vorgeschlagen, der da sofort einverstanden war. Und so ist das dann in der Probenzeit entwickelt worden, nicht davor. Also es gibt auch Stücke, wo das davor entwickelt wird. Hier war es jetzt während der Probenzeit.
Ist es auch so, dass während der Probenzeit noch sich Veränderungen am Stück ergeben, dass man neue Ideen hat, die Szenen ein bisschen anders macht?
Ja. Also hier dadurch, dass eine schon das Stück und der Film von der Karin in einer sehr intelligenten Fassung zusammengefasst wurden, hatte man aber wie so ein Projekttext und dann wurde geguckt, wie die Rollen sich entwickeln, ob man Sachen umschreibt, ob man Sachen rausschreibt. Also umschreibt jetzt nicht im Kern, sondern Worte, die einem vielleicht nicht so gut über die Lippen kommen oder wo man merkt, die Rolle hat sich so entwickelt, dass andere Worte besser passen.
Ja, dass du sagen würdest, also diese Person, die ich da bin in dem Moment, die würde das aber anders sagen.
Richtig.
So wie die ist, war die einfach eine andere Sprechmelodie als das, was in diesem...
Das passiert auch oft. Also das passiert oft einfach auf Proben. Also das kommt natürlich auch auf die Probenarbeit drauf an. Und wenn man einen Goethe-Text hat, sollte man gucken, dass man den wortwörtlich hat, weil man sonst den Reim oder die Rhythmik verändert. Aber bei so einem offenen Text ist das jetzt erlaubt.
Ist es bei der Tonne auch besonders, dass man da so einen Freiraum hat? Oder ist es oft so an Theatern?
Je nach Stück. Die Tonne ist speziell, also sie gibt einem sehr viel Freiraum, auch zum Experimentieren, auch was sie für Stücke dann anbietet. Das gibt es natürlich auch deutschlandweit, aber nicht sehr oft.
Du sagst, was für Stücke sie anbietet, hat die Tonne auch ein bestimmtes, wo du sagst, die haben so bestimmte Art von Stücken?
Also eben nicht. Also ich glaube aber, man kann nicht sagen, es gibt ein Theater, was eine bestimmte Art von Stücken hat. Mhm. Es gibt Theater, die sagen, okay, wir wollen nur Uraufführungen spielen oder wir wollen in das ganz Experimentelle gehen. Da ist das Theater in Reutlingen sehr offen. Mhm. Also dass sie sowohl Klassiker, Harold und Maud ist jetzt kein Klassiker, aber schon einfach ein sehr bekanntes Stück oder auch neue Stücke, Raum bietet für junge Autoren und für experimentelle Sachen. Also wenn ich da jetzt dran denke, zwei sehr experimentelle Sachen, bei denen ich mitgewirkt habe, bei den Zofen, was sowohl schauspielerisch als auch musikalisch als auch tänzerisch umgesetzt wurde. Oder bei Penthesilea, ein sehr klassischer Text von Kleist, der mit dem klassischen japanischen No-Theater verzahnt wurde. Das sind einfach Sachen, die sind speziell und das in einem sehr geschützten Raum, den man in Reutlingen hat. Das ist ganz toll.
Ja, also ich muss gestehen, ich mag die Tonne auch sehr gerne.
Das darf man schon.
Vielen Dank.
Und gerade die Zofen, das hat mich total fasziniert, aber ich möchte jetzt nicht abschweifen, wieder zurück zu Harold and Maud. Jetzt nochmal zur Musik. Wird denn da auch gesungen oder ist es einfach die Musik von, wie heißt der Jan? Oh Gott, ich hab's den Harold so.
Jan-Paul Werge.
Wie spricht man ihn an, mit Jan eigentlich? Oder?
Ja.
Gut, also ist es einfach Jan, der die Musik beisteuert oder singen die anderen auch? Singst du auch? Oder tut die Musik die Szenen einleiten? Wie ist das? Kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, alles würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht verraten, weil da soll man doch mal reingehen und gucken, wie das umgesetzt wird. Matthäus Passion ist natürlich auch ein Chorstück. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle auf der Bühne singen, aber das heißt natürlich, dass da Gesang da ist. Das andere Lied, was aus dem Soundtrack von Once ist, ist auch ein Song. Das heißt, hat auch einen Text, also es wird auch gesungen. Ja, und wie das jetzt komplett umgesetzt ist, ich glaube, da soll man reingehen und mal gucken, oder?
Ja, hören.
Also, es wird einiges gemacht mit diesen musikalischen Vorgaben.
Ja, es gibt aber nicht viele, die singen in diesem Stück, in Harold und Maud.
Gut. Jo, wir sind hier beim Lokalmagazin in der zweiten Stunde, in der Gästestunde. Und ich habe hier von der Tonne Karin Schulze und Galina Freund, einmal die Dramaturgin und einmal eine Schauspielerin, die in dem neuen Stück Harold and Maud nicht Maud spielt. Dazu ist sie viel zu jung. Obwohl sie die eigentliche Freundin von Harold ist, der eigentlich Jan heißt und Musiker ist. Und singst du auch in dem Stück? Weil wir haben es gerade gehabt vom Singen lernen, dass er das schon als kleiner Junge im Chor gelernt hat. Mhm. Und du hast mit 25 angefangen,
singen zu lernen. Ja, auf der Schauspielschule. Mhm. Mhm. Nein, ich singe in dem Stück nicht.
Aber du kannst singen. Schauspieler müssen, glaube ich, immer auch singen können.
Ja? Schauspieler sollten auch singen können. Es ist ein anderes Singen als das, was Sänger können. Natürlich gibt es Schauspieler, die auch begnadete Sänger sind. Ich gehe jetzt mal mit all meinen Gesangslehrern. Jeder kann singen. Es ist nur, man muss den richtigen Lehrer für sich finden. Ich habe auch hier, also ich musste eigentlich bis jetzt in jedem Theater, in dem ich gearbeitet habe, auch singen. Und auch hier in Reutlingen schon des Öfteren singen. Ich glaube, ich würde es nicht machen oder ich würde es nicht dürfen, wenn es ganz grottig wäre. Also von daher.
Also du machst es gerne.
Ich mache es wahnsinnig gerne. Also ich bin jetzt, ich mache es wahnsinnig gerne, obwohl mit 25 anzufangen heißt, dass man da auch viele Steine noch oder Mauern noch zu überwinden hat. Aber singen ist einfach was Wunderbares und das mache ich sehr gerne, ja.
Beim Thema mit 25 was anfangen. Ich bin ja nun mehr als doppelt so alt. Ich habe zum Beispiel immer davon geträumt zu singen und habe aber nie eine Ausbildung oder sowas gehabt. Ich habe von vielen Dingen geträumt, die ich dann doch nicht gemacht habe. Und als ich gehört habe, dass Harold and Maud inszeniert wird, da musste ich dran denken, wie das damals für mich war. Also ich war ein sehr, sehr schüchterner Teenager, ein sehr schüchterner Twin auch. Ich war lange Jahre in meinem Leben total schüchtern. Und dieses Harold and Maud, das war irgendwie wie so ein Stern, so dass man leben kann, dass man sich selber leben kann. Also es war so ein Traum, den ich mir immer so ein bisschen bewahrt habe. So, und dieses Gefühl, irgendwie schaffe ich es, ich selber zu sein und all diese Dinge zu tun, die ich so gerne tun würde. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es in Harold and Maud drin ist, dass man eigentlich, egal wie alt man ist, dieses Leben immer leben kann.
Genau, das ist eine ganz wichtige Botschaft da drin. Also das war, ist uns auch wichtig daran. Deswegen haben wir das Stück ausgewählt, weil es so mit so einer tollen Leichtigkeit eben solche Themen anspricht und Mut macht, auch immer wieder neu zu beginnen. Also Mort sagt zu Harold, man sollte jeden Tag was Neues lernen und egal wie verrückt es ist, mach's doch einfach. Und das finde ich einfach toll, weil man so ein, ja auch einen Genuss am Leben damit und wirklich das Leben an sich zu nutzen und das Dasein da, solange man da eben da ist, ganz bewusst zu nutzen. Also die Mort hat da ja auch ein ganz spezielles Rezept für sich. Sie hat sich ja ganz bewusst entschieden, dann auch zu sagen, okay, 80 ist genug. Also weiß nicht, wie man das finden muss, aber das ist insofern sehr konsequent. Aber bis dahin genießt sie auch jeden Tag und findet es toll und macht was draus.
Kalina?
Ach, da kann man sich ja gut anschließen. Ja, jeden Tag was Neues oder auf jeden Fall nie sagen, es ist zu spät, das kann ich nicht mehr. Das habe ich bei vielen Menschen erlebt, also besonders in so Dingen wie Singen und Tanzen und so. Man wird vielleicht dann nicht mehr der Profi, der dann auf einer Opernbühne steht oder der Tänzer, der international bekannt wird. Aber für sich das zu machen und zu sehen, dass das möglich ist, das finde ich ganz wichtig.
Und da ist in dem Stück auch was drin?
Ich überlege gerade die ganze Zeit, es gibt eine Szene, das ist immer wunderbar, weil da kommt so ein urplötzliches Lachen aus dem Publikum heraus, weil Harold trinkt eigentlich keinen Alkohol und Champagner ist jetzt seine neue Erfahrung für diesen Tag und Mort dann sagt, ja, und morgen lernst du Gleitschirm fliegen. Das finde ich irgendwie, das sagt so, das ist, finde ich, so eine leichte Essenz aus diesem Thema des Stückes.
Mhm. Wobei du ja, du spielst ja die Heiratskandidatin für ihn.
Ja. Ja.
Okay, ich lasse mich überraschen, ich muss mal reingehen.
Also die Achso, ich habe jetzt die Frage nicht verstanden.
Ja, was wollte ich denn fragen? Wie das von deiner Seite aus ist. Wie das von, ich meine, für Harold und Mort, die stellen das dar. Dieses immer was Neues und dieses Entdecken. Und wie ist das für die anderen Figuren in dem Stück? Die bleiben die gleich? Stellen die nur die Szene dar? Oder haben die auch was von dieser Leichtigkeit?
Das liegt, glaube ich, dann in der Inszenierung, was die an Leichtigkeit haben. Die anderen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, die anderen Figuren in dem Stück sind da, um das Stück rund zu machen, um sozusagen diese Szenen zwischen Harold und Mort begreifbar zu machen. Mhm. Also das ist eine andere Welt. Mhm. Und wir haben jetzt bei uns dafür entschieden, dass die Welt, in der Harold ist, fühlt sich sehr normal, ist aber total gaga und verrückt. Mhm. Und also deswegen haben wir so auch eine leichte Überzeichnung in diesen Rollen drin. Die treten aber alle ja nur einmal auf. Mhm. Also die haben keine Entwicklung in diesem Stück, sondern sie stehen für etwas. Mhm. Sind relative Klischees, aber natürlich, ich hoffe, mit wie nennt man das denn, mit Fleisch drumherum. Also ich hoffe nicht, dass wir anderen da nur die Klischees zeigen, sondern dass diese Figuren sozusagen, dass man trotzdem mitbekommt, dass die ein Leben haben und auch, ja, eine Not. Ja. Dass das jetzt nicht nur die Überzeichnungen sind, sondern die kommen auf die Bühne und haben natürlich auch eine Not. Also
sie ringen auch um ihr Leben.
Richtig.
Aber sie tun es in dieser eingeschränkten Bahn, die dann irgendwie viel verrückter wirkt als die beiden Verrückten, die ausbrechen.
Richtig. Und man muss einfach sehen, sie kommen nur einmal. Also sie treten einmal auf und dann sind sie nicht mehr da. Also man kann sie gar nicht in ihrer Entwicklung zeigen, sondern das ist so das Beiwerk und ein schönes Beiwerk. Also das möchte ich auf jeden Fall dazu sagen.
Das Ganze umgekehrt war vielleicht auch mal interessant mit einer jungen Frau und einem alten Mann.
Ah, ich glaube, das wäre was ganz anderes. Also so, das ist, hat schon nochmal einen Reiz in der Konstellation, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch was, das stärker die Tabus bricht.
Ja.
Weil man einer alten Frau keine Attraktivität zugesteht. Eigentlich. Also einem alten Mann, glaube ich, eher.
Was mich wundert ist, das Stück ist ja jetzt Anfang der 70er, ich will mich da jetzt, ja, Anfang der 70er, also da war dieses Thema sozusagen schon mal aktuell und es wird ja immer aktueller, aber man hört ganz oft, also jetzt auch von Frauen, nee, 19-Jähriger und eine 80-Jährige, das geht doch nicht. Es wundert mich. Wundert mich, dass das immer noch heutzutage so ist.
Ich habe mich auch, das war so ein Gedanke, der mich den Auge gestreift hat, wie ernst haben wir das eigentlich genommen? Haben wir das eigentlich nur als eine Metapher gesehen? Also quasi sehnsüchtige Jugend trifft weißes Alter und man kann bis zum Ende noch lebendig sein, oder haben wir das damals wirklich auch so genommen als eine Möglichkeit? Oder war sie uns so absurd erschienen, dass wir es nur als Metapher genommen haben? Kann man sich das vorstellen? Akzeptiert man das oder betrachtet man es nur als ein, ja?
Also da für mich Alter nicht so eine große Rolle spielt, also weil ich finde, es gibt viele alte Menschen, die wahnsinnig jung geblieben sind, und es gibt leider auch viele junge Menschen, die für mich schon sehr alt wirken, hat das nie so eine Rolle gespielt, und ich versuche da sehr offen dran zu gehen. Und ich glaube, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, ja, das ist, im Film wird das ja auch noch sehr deutlich gemacht.
Sie wachen ja morgens zusammen auf im Bett
nebeneinander. Genau, und ich...
Aber es wird keine Liebesszene gezeigt, wirklich. Sie wird nur angedeutet.
Ja, aber das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, dass man es nicht so...
Mit dem Holzhammer
bekommt, sondern dass man seine eigenen Fantasien wirken lassen kann. Interessanterweise gibt es dann halt Leute, die können mit dieser Fantasie nichts anfangen. Also die können gar nicht so weit denken.
Ist denn dieses Stück dann auch eine Einladung, weiterzudenken?
Na, auf jeden Fall. Also klar, das spielt ja auch damit, eben irgendwelche, ja, Klischees auch abzulegen und einfach offen zu sein. Und genau, das finde ich ganz wichtig daran.
Schön.
Das heißt, das wäre auch
passieren würde.
Ein Aufbrechen von Erwartungshaltungen, was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es manchmal Menschen gibt, die sich sehr, sehr ähneln oder die sich sehr viel geben können, aber die irgendwie unterschiedlichen Generationen angehören. Bei so normalen Freundschaften habe ich das Gefühl, da passt es eher. Also wenn sich jetzt jemand mit 30 Jahre Altersunterschied, sich zwei Leute total gut verstehen, dann ist das nicht so seltsam, wie wenn sich jemand mit einem noch größeren Altersunterschied wirklich verliebt. Dann. Und vor allem, wenn der ältere Teil eine Frau ist. Das ist immer noch ein bisschen.
Ja, das wundert mich. Mich wundert das wirklich. Aber es ist so.
Vielleicht ist es auch die Art, wie man in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt Erotik oder Liebe oder Anziehung definiert. Wie stark man das definiert nach der Ausstrahlung eines Menschen und nach dem persönlich miteinander was Wunderbares schaffen zu können. Weil wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, da passiert ja was. Da entsteht was Neues. Und bei uns ist es eigentlich viel so schönes Fleisch, das aufeinander trifft und sich berührt.
Ja, aber in dem Fall finde ich jetzt zum Beispiel die Maud einfach durch ihre Lebensphilosophie und ihre Liebe zum Leben hat die eine ganz tolle Ausstrahlung und einfach so ein ganz, ganz große, also die muss man einfach lieb haben, also in aller ihrer, ja, auch ein bisschen anderen Meinung eben, als es so Mainstream ist, also vielleicht gerade deswegen, weil sie sowas Besonderes ist, und das finde ich gerade das Tolle daran, dass man vergisst das, dass sie dann auch älter ist oder dass vielleicht der Körper anders ist, oder also es hat eine ganz große Schönheit in dem einfach, wie sie ist, und also das ist das Wesentliche, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich finde das auch in dem Film schon so, dass man das irgendwann ausblendet und einem das egal ist und man eher irritiert ist dann am Schluss, dass das dann für sie nochmal Thema ist, ihr Alter. Weil einfach diese, ja, die haben sich gefunden und die passen zusammen, und das ist total schön so.
Also auch eine andere Definition von Schönheit.
Vitalität und Lebenskraft. Mhm. Also das ist, was heißt, ja, eine andere Definition. Für viele ist es, glaube ich, eine andere Definition, aber ich glaube auch viele Menschen.
Das ist es eigentlich.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch in dem Stück so, dass diese jungen Heiratskandidatin einfach schon in so einem Lebenskorsett oder in so einer festgefahrenen Lebensstruktur drin sind, dass sie eigentlich jetzt fast, also älter sind oder toter sind oder starrer sind als das, was die Mort hat. Also ich finde die Mort da wesentlich offener und vitaler und schöner.
Sie drückt eigentlich das aus, was man mit der Jugend verbindet. Dann dieses, die Freude am Sein und die Neugier aufs Leben.
Mhm. Genau.
Wie oft spielt ihr noch? Ihr habt ja fünfte Mal jetzt gespielt, gell? Es wird ja noch eine Weile laufen, das Stück.
Das läuft noch bis zum 18. März. Und das sind noch eins, zwei,
elf?
Elf Vorstellungen?
Mhm.
Okay.
Also ungefähr, würde ich sagen.
Also gebt Tonne ein, Tonne Reutlingen und dann Spielplan und dann seht ihr das da drauf.
Ja.
Ja, da gibt es noch eine ganze Menge in dem Stück, gell? Es gibt einmal ein tolles Bühnenbild, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt aber auch noch ein paar ganz tolle Figuren in dem. Wir haben erst gesagt, die sind alle so starr, aber du, so wie ich dich höre, gibt es da eine Figur, die
schon irgendwie interessant ist. Sie sind halt, die sind alle interessant. Also auch die Heiratskandidatin, wo ich finde, dass sie eine Starrheit haben, haben sie natürlich auch was Tolles. Aber die Mutter zum Beispiel, glaube ich, ist auch so eine Rolle, die natürlich da ist, um diese Beziehung Harold und Maud noch deutlicher hervorzuheben und dass man sich oft so denkt, oh Gott, eine furchtbare Mutter ist sie, ja, aber wenn man so mal da wirklich reinguckt und ihr zuhört in all der Absurdität, die sie da auch zutage bringt, wie einsam die ist und wie viel Angst sie hat, noch mehr Menschen um sich rum zu verlieren und dass sie in einer sehr starren Gesellschaft wohnt und schon durch ihren Mann einen sehr verrückten Erfinder um sich rum hatte. Und jetzt, also das ist einfach sehr interessant, sich das so anzugucken, wie in so einem Stück, was um eine Liebesgeschichte herum geschrieben wird und sehr absurde Rollen auch bietet, wie diese Rollen auch ihre Tiefe haben und ihr Leid.
Das heißt, es spiegelt auch ein bisschen natürlich, Theater spiegelt immer die Gegebenheit unserer Welt, aber auf so einer Ebene Sehnsucht und Angst, wie man darin erstarren kann, auch in vorgefertigten Vorstellungen
wie
man es durchbrechen kann.
Ja, wie die Verhaltensweisen dadurch auch geprägt werden. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Und dann die Psychiaterin, die sowohl die Mutter als auch den Sohn therapiert und man nie so ganz weiß, ob sie eine Position hat oder nicht. So, ob sie da der Mutter zuarbeitet oder einfach den Harold total spannend findet. Und im Endeffekt finde ich die normalste ist in dem Stück. Du lachst.
Sie hat sich ja auch einiges dabei gedacht, als sie die Szenen zusammengestellt hat.
Ich find's interessant, weil da doch irgendwie eine sehr große Offenheit ist. Also die Psychiaterin, oder das ist ja auch das, was die Psychologie so macht, irgendwie sozusagen erstmal alles so nimmt, wie es ist. Und das ist auch in Ordnung so. Und es gibt Gründe dafür, dass das so ist.
Das ist eine schöne Position.
Das ist eine schöne Position, ja.
Eine wichtige Position. Karin, du hast gesagt, das Bühnenbild ist auch ganz interessant.
Genau, also da geht es natürlich darum, wir haben die ganz verschiedenen Orte natürlich auch, die im Film ja vorkommen. Und das ist ja eine Sache beim Theater, dass man die halt einfach gar nicht so konkret zeigen kann und dass man halt so Anregungen gibt, wie die, also dass man sich die Orte in der Fantasie dann vorstellen kann. Und das ist ein Bühnenbild, das ist eigentlich, sind verschiedene Ebenen, alles aneinander gebaut, so ein Affenfelsen im Zoo im Prinzip. Und darauf gibt es halt verschiedene Stationen. Es wird auch es gibt eine Autofahrt, es gibt ein Aquarium, weil Harold hat ja eine Affinität zu Selbstmordversuchen und da spielt auch dieses Aquarium eine Rolle. Genau, das eine möchte ich jetzt auch noch nicht verraten. Es gibt eine ganz tolle Skulptur, die extra aus Schrottteilen, weil Harold eine große Affinität auch zu Schrott und Schrottplätzen hat, wurde eine Skulptur extra zusammengeschweißt, die auch sehr viele Assoziationen zulässt. Also so einen praktischen Raum, der offen ist und trotzdem aber auch konkrete Plätze dann wiederum bietet. Also die werden halt von den Spielenden dann etabliert und damit sieht man eigentlich auch dann einen konkreten Platz, obwohl das Ganze halt eine auf verschiedenen Ebenen verteilt
ist. Es ist immer da, diese ganzen Räume sind immer da und werden je nachdem aktiviert dann nach Szene.
Und dann ist es mal, ist das eine, ist irgendwie mal ein Tisch, mal ein Steg. Also das ist so ganz, ganz vielseitig und ist dann aber auch, also ich finde, das hat so ein bisschen auch was mit der Aussage so zu tun, dass man eben nicht so in seinen engen Kategorien denkt und sagt, okay, das ist jetzt ein Tisch und damit ist das auch ein Tisch, sondern man ist genauso auch als Zuschauer dann offen wie Mord, immer wieder was neu zu entdecken, so auch den Raum.
Ein Kaleidoskop von Möglichkeiten, das immer aufgeschlagen da ist und durch eine leichte Verschiebung wieder was Neues bringt. Mhm. Wann ist die nächste Aufführung?
Na, heute Abend um 8 geht's los, geht's wieder weiter und dann ist noch am Samstag nochmal.
Ist am Samstag nicht schon ausverkauft?
Stimmt, am Samstag, also da gibt's nur noch so Restkarten.
Wenn man also heute Abend könnt ihr noch rein, gell? Wenn ihr jetzt ganz schnell da anruft, wann geht die Kasse auf? Ist die schon offen?
Ja. Also, jetzt bis 16 Uhr und dann wieder ab 19 Uhr.
Wenn ihr da anruft, dann könnt ihr euch noch Karten für heute Abend reservieren und sonst halt noch bis zum März gucken.
Und morgen gibt es im Anschluss an die Vorstellung, das war bei uns was ganz Besonderes, einen Geheimtipp, den gibt es zu jeder Produktion bei uns einmal. Und zwar überlegt sich da das Ensemble, was es auch inhaltlich mit dem, irgendwas mit dem Stück zu tun, irgendwelche Texte, die damit zu tun haben und musikalisches und bietet dann so irgendwie so ein kleines Bonbon nochmal nach der Vorstellung bei freiem Eintritt für alle, die Lust haben, auch die gar nicht unbedingt die Vorstellung gesehen haben. Und da kriegen sie nochmal, erleben sie das Ensemble nochmal ganz anders, aber auch mit Themen, die sich auf dieses Stück dann beziehen.
Und das wäre dann nach dem Stück um wie
viel? Genau, 22 Uhr dann am Samstag.
Um 22 Uhr. Also,
das gibt es immer nur ein einziges Mal, sollte man dann insofern nicht verpassen.
Okay, wir nähern uns dem Ende. Die nächsten Sendungsmachenden stehen schon auf der Schwelle, wie ich das sehe. Ich danke ganz herzlich Karin Schulze und Galina Freund von der Tonne, dem Theater Tonne in Reutlingen. Ich fand es sehr schön, dass ihr da wart. Mhm. Ganz arg spannend und ich bin auch ganz gespannt auf das Stück.
Ja, einfach mal
und
angucken.
Euch weiterhin viel Erfolg damit. Und
Dankeschön.
Gerne mal wieder mit neuen Taten. Und uns hört ihr wieder am Montag.
Genau, zwischen 10 und 12. Und die Wiederholung von heute gibt es morgen früh am Samstag zwischen 6 und 8 Uhr. Und natürlich das Interview auch nachzuhören auf unserem Blog mit Podcast-Funktion lokalmagazin.wüste-welle.de.